Vielleicht kennst du das, wenn du dich mit einem alten Bekannten wieder triffst. Vielleicht Schulfreund, Schulfreundin oder irgendwas, wo man gemeinsam Dinge erlebt hat. Und dann sitzt man beieinander und dann fällt irgendwann dieser Satz. Genau, wir gucken alle nach oben. Die Klappen schließen sich ganz langsam oben, damit die Luft auch ein bisschen schlechter wird, wenn ihr zuhört. Damit ihr ein bisschen einschlafen könnt während meiner Predigt. Nein. Also, du kennst es vielleicht, wenn man sich da so irgendwie trifft miteinander und ins Gespräch kommt und dann fällt dieser Satz, weißt du noch, damals. Und meistens geht es dann nicht um irgendeine, rationale Sache, so wie damals irgendwas war, sondern es geht um was Emotionales. Es geht um irgendwas, was dich bewegt, was dich beschäftigt hat, wo man ein gemeinsames Erlebnis hatte, was etwas mit einem gemacht hat. Wo das Herz brannte. Kennt ihr das? Ein brennendes Herz, sagt man so leicht. Was meinen wir denn damit? Es ist ja nicht wirklich so, dass unser Herz in unserem Leib anfängt zu brennen. Ne? Vielleicht hat man das Gefühl, da wird es einem warm ums Herz. Das kennt man, diesen Ausspruch. Ne? Als wenn man irgendwie so den Eindruck hat, da regt sich was, da pulsiert was, da kommt irgendwie eine Dynamik rein. Ein brennendes Herz. Wir nutzen diesen Ausdruck, wenn es um irgendwie so intensive Liebe vielleicht sogar geht, da brennt das Herz. Oder Leidenschaft, so Euphorie irgendwie aufkommt, eine gewisse Ergriffenheit da ist. Das hat was mit uns gemacht. Und ganz oft sind das natürlich auch die Dinge, über die man gern spricht, an die man sich gerne erinnert, weil vielleicht mit der Hoffnung, nochmal was von dem zu spüren. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich mag das. Ich mag das, das fühlt sich so lebendig an, wenn das Herz pulsiert, wenn es irgendwie brennt. Ich weiß, das Herz kann auch brennen, wenn es nicht so positiv ist. Vor lauter Sehnsucht, vor Kummer, vor Trauer. Auch dann spricht man von einem brennenden Herzen. Oder wenn du das Gefühl hast, ich muss jetzt was tun. Manchmal hat man so eine Erkenntnis oder sowas, dass irgendwas schiefgelaufen ist. Dass irgendein Missverständnis zwischen einem besteht. Und mir geht es dann ganz oft so, ich kann dann nicht bis zum nächsten Tag warten, sondern ich habe dann so dieses Bedürfnis, es jetzt gleich zu klären, es irgendwie wieder gerade zu biegen, also umzukehren und die Dinge zu bereinigen. Auch das ist so ein brennendes Herz. Ich habe so diverse Persönlichkeitstests gemacht in meiner Vergangenheit. Das gehört auch irgendwie so zum Job mit dazu, dass man sich mit sich selbst beschäftigt. Und bei einem kam eben raus, das hat mich sehr angesprochen, dass ich ein hohes Bedürfnis nach Emotionalität habe. Da sind wir Menschen total unterschiedlich. Ja? Manche können damit eher umgehen, manche weniger. Ich bin jetzt vielleicht äußerlich gesehen auch nicht immer so der absolute Emotionstyp, so nach außen. Da gibt es ja auch so andere, die immer ganz emotionale miteinander sind. Aber ich habe ein hohes Bedürfnis danach. Ich fühle mich lebendig, wenn da irgendwie Emotionen im Spiel ist. Das tut mir gut. Vielleicht geht es dir ähnlich, dann darfst du dich angesprochen fühlen. Vielleicht nicht, dann brennt dein Herz vielleicht bei was anderem. Aber ich hoffe, jeder von uns kennt diese Erfahrung. Jeder von uns hat das schon mal erlebt, wenn das Herz so anfängt zu hüpfen. Wenn da was warm wird, wenn sich da was regt in unserem Innern. Wenn Leidenschaft entsteht. Und natürlich, wenn wir hier über fasziniert von Jesus reden, wünsche ich mir vor allen Dingen eins. Nämlich, dass wenn wir über Jesus reden, wenn wir uns an ihn erinnern oder von ihm sprechen, wie er uns begegnet, dass sich dann was in unserem Innern regt. Dass das nicht nur was ist, was wir ganz rational abgespeichert haben, oh ja, Ostern, stimmt, ist ja wieder dieses Jahr, genau, Karfreitag, Abendmahl feiern, hat es gehört irgendwie so rein, das machen wir. Und dann Ostersonntag, dann haben wir diesen Ostergruß, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. So, ich wünsche mir, dass das nicht nur so eine Tradition ist, sondern dass sich da was regt in unserem Innern, dass das eine Faszination ist. Dass wir uns unterhalten zu Hause oder beim Mittagessen in der Kleingruppe oder wo wir uns begegnen und uns davon mit leuchtenden Augen erzählen. Damals, als ich ihm begegnet bin. Weißt du noch, damals waren wir da zusammen auf dieser Freizeit oder beim Missionseinsatz oder wo auch immer. Weißt du noch, was Jesus da gemacht hat? Fasziniert von Jesus. Und es gibt ja diesen Spruch, von was das Herz voll ist, da springt der Mund von über. Sind wir fasziniert? Brennt unser Herz für Jesus? Wir spoilern heute mal ein bisschen. Eigentlich ist das ein Bibeltext, den ich heute mitgebracht habe, der meistens an Ostern oder kurz nach Ostern kommt, aber der passt so gut in diese Themenreihe rein. Wir können ja auch nicht, einmal im Jahr ist ja nur Ostern, ne? Wir können ja nicht die ganzen Ostertexte immer nur, das dauert ja viel zu lange, bis sie dann kommen. Wäre schade um diese schönen Geschichten. Und deswegen gucken wir heute mal ein bisschen rein. Und ich habe euch einen Vers aus diesem Kapitel im Lukas-Evangelium, Kapitel 24, schon mal mitgebracht. Da geht es genau um zwei Freunde, die das ausdrücken. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er, Jesus, unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete? Brannte nicht unser Herz? So ist es in der Luther-Übersetzung übersetzt. Das ist so schön, diese Begeisterung zu spüren, diese Faszination dieser beiden Jünger zu spüren, wie sie über Jesus reden, was er bei ihnen ausgelöst hat. Was war passiert? Kurze Geschichte. Die beiden gehörten irgendwie zum Jüngerkreis Jesu, zum erweiterten Jüngerkreis, schätzungsweise. Also die irgendwie mit ihm unterwegs waren, die viel gehört hatten und die so Hoffnung in ihn gesetzt hatten, dass er der verheißene Messias ist, der Erlöser, der Retter, der sie befreien würde, als Volk, als Land. Und dann wurde er verhaftet. Und dann wurde er verurteilt und stirbt am Kreuz von Golgatha. Die beiden waren dabei. Die waren in Jerusalem und sind jetzt auf dem Heimweg nach Emmaus. So zwei Stunden Fußmarsch ungefähr entfernt. Und sie laufen und sie unterhalten sich. Und sie sind total frustriert. Und dann auf einmal kommt einer zu ihnen. Ein Dritter. Die erkennen nicht, wer es ist. Kommen mit ihm drüber ins Gespräch. Sind verwundert über ihn, was er so von sich gibt oder warum er nichts mitbekommen hat. Wir schauen uns das gleich im Einzelnen ein bisschen an. Fakt ist aber, irgendwas tut ihnen gut, als dieser Fremde mit ihnen redet. Irgendwas irgendwie tut es ihnen gut. Und dann kommen sie in ihrem Heimatort an und merken, der Fremde will einfach weiterlaufen und sagen, hey, bleib doch bei uns, komm doch mit rein. Und dann sitzen sie da beieinander am Essen und dieser Fremde, der Jesus ist, er bricht das Brot und dankt Gott und teilt es aus an die beiden. Und da erinnern sie sich oder da werden ihnen die Augen aufgetan, da öffnet sich das Herz, dass sie ihn erkennen können als der, der er ist, nämlich der Auferstandene. Und als sie es checken, ist er weg. Und dann sitzen sie da und dann sagen sie, brannte nicht unser Herz eben, als er mit uns sprach, als er uns alles erklärt hat, als wir miteinander auf dem Weg waren, als wir hier an dem Tisch saßen? Und sie bleiben dann nicht sitzen, sondern sie stehen direkt wieder auf. Vorher sagen sie noch, oh, es ist schon spät, es ist schon dunkel, bleib doch hier, du kannst doch jetzt nicht weiterlaufen. Aber es interessiert sie jetzt überhaupt nicht mehr. Sondern jetzt stehen sie auf und laufen geradewegs wieder 2 Stunden zurück nach Jerusalem zu den anderen Jüngern, denen Jesus auch schon begegnet war. Interessante Geschichte, schöne Geschichte. Geschichte voll von Leidenschaft und Faszination. Ich habe uns 4 Gedanken mitgebracht oder vielleicht sind es eher 4 Handlungen. 4 Entscheidungen, die uns diese Emmaus-Jünger lehren können, wie wir ein brennendes Herz kriegen. Was uns helfen kann, vielleicht selber wieder ergriffen zu werden von dieser Leidenschaft und zu sagen, wow, brennt nicht unser Herz für diesen Jesus? Ist das nicht faszinierend? Lasst uns mal angucken, was das für Punkte sind. Der erste habe ich mal genannt, ehrliche Reflexion. Ehrliche Reflexion. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Die beiden nutzen den 2 Stunden Fußmarsch von Jerusalem nach Emmaus, um miteinander zu sortieren, was sie da erlebt hatten. Was da jetzt geschehen war. Was eigentlich ein bisschen zu groß war für ihren Verstand. Was sie nicht so ganz begreifen können. Diese Reflexion, dieses Sortieren tut uns gut. Vielleicht hast du die Erfahrung auch schon gemacht. Es tut gut und es ist wichtig. Und viel zu oft ist es so, dass wir zu schnell zum nächsten Programmpunkt weitergehen, unserem Lebensprogrammpunkt, anstatt einfach mal kurz innezuhalten. Vielleicht eine Runde spazieren zu gehen. Ich mache das auch gern beim Spazierengehen, also ich kann das voll nachvollziehen. Vielleicht ist es aber auch einfach, dass du dich irgendwo hinsetzt und mal gar nichts machst, durchatmest. Um mal zu reflektieren, was ist da eigentlich passiert? Was war am letzten Tag? Wir verstehen uns als Gemeinde, das ist so ein Begriff, der ist in den letzten Jahren so irgendwie wichtig gekommen, auch als eine Gemeinschaft von Weggefährten. Und das finde ich ein sehr schönes Bild, weil diese Weggefährten kommen hier zum Vorschein. Die beiden sind miteinander auf einem Weg, auf ihrem Lebensweg, aber irgendwie auch auf ihrem Glaubensweg. Und So wollen wir uns als Gemeinschaft auch verstehen, als Weggefährten, die miteinander Jesus hinterhergehen, auf dem Weg sind, unterwegs sind. Nicht fertig, noch lange nicht fertig. Noch lange haben wir nicht alles begriffen und alles verstanden und machen alles richtig und fühlen alles so, wie es schön wäre. Wir kämpfen immer noch in diesem Leben an unterschiedlichsten Stellen. Aber wir sind gemeinsam unterwegs. Und vielleicht ist diese Weggefährtenschaft auch dafür gut, Räume zu finden, wo wir mal ganz ehrlich reflektieren können. Wo wir uns miteinander hinsetzen können. Darüber reden können, was uns beschäftigt. Wie das so war. Was wir erlebt haben. Kleingruppen sind dafür super. Schön, dass wir ganz viele Leute in Kleingruppen haben, die das miteinander erleben. Aber wir haben auch noch ein anderes Angebot. An dieser Stelle kurze Werbung. Es gibt den Bereich Beratung und Begleitung in unserer Gemeinde. Könnt ihr über die Homepage, könnt ihr da auch Zugriff haben. Oder die Claudia, die sitzt auch da. Die leitet das, die organisiert das. Vielleicht sagst du, hey, es wäre eigentlich klasse, wenn ich mal jemanden hätte, mit dem ich die letzten Wegstrecken mal ein bisschen reflektieren könnte. Mal aussprechen. Mal ganz ehrlich. Gar nicht, weil die Person mir jetzt die Antworten gibt oder die Ratschläge gibt, sondern einfach mit jemandem gemeinsam mal reflektieren, ein Stück Weg miteinander gemeinsam gehen. Das tut uns gut, das ist wichtig und ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Schritt, um dieses Brennen im Herzen zu kriegen. Gib deinem Herzen erstmal Raum zum Atmen. Gib deinem Herzen mal Raum, mal rauszulassen, mal loszulassen, was dich eigentlich bewegt, was sich da angesammelt, was sich da vielleicht angestaut hat, was im Trubel des Alltags nicht einfach so rauskommt. Wenn ich joggen gehe, was ich mittlerweile viel zu wenig tue, dann ist das für mich auch immer eine Zeit, in der ich irgendwie reflektiere. Nicht alleine, sondern auch mit Gott reflektiere. Aber ich merke so meine erste Wegstrecke von hier bis zum Wald, bis zum Griedeler Wald da oben, so dass die ersten paar Kilometer laufen, die brauche ich, um erstmal alles rauszulassen, was da in mir ist. Da habe ich auch gar nicht die Erwartung, dass da jetzt schon irgendwas kommt, dass da irgendwelche neuen Gedanken beim Laufen, die oft kommen bei mir, dass die da schon kommen, sondern da weiß ich, manchmal rede ich auch laut, ich lasse einfach alles mal raus, was mich so beschäftigt. Und wenn ich dann oben am Wald bin, irgendwo da, und durch den Wald laufe, dann merke ich, wie auf einmal Ruhe einkehrt. Wie auf einmal Platz ist. Und wie dann ganz oft nicht nur Platz für meine Gedanken ist, sondern wie ich merke, wie Gott sich mir zuwendet. Wie Gott zu mir spricht. Ja, mach diesen Kurs bei der Karen. Das ist großartig. Zu üben und zu lernen, wie Gott zu uns redet und dass er redet und wie ich es wahrnehmen kann. Aber erstmal müssen wir ganz oft Platz schaffen in unserem Herzen. Reflektieren. Es gibt beziehungsweise so, ich war letzten Donnerstag bei einem schönen Vortrag im Geistlichen Zentrum in Niederweisel über Ignatius von Loyola und seine Exerzitien. Exerzitien sind geistliche Übungen. Ja, und dieser Gründer des Jesuitenordens, der hat so zur gleichen Zeit wie Martin Luther ungefähr gelebt, wo viel Aufbruch in den Kirchen waren. Und er hat sich auseinandergesetzt damit, was wir für Übungen, wie wir trainieren können, um ganz mit Gott in Verbindung zu sein. Und eine dieser Übungen ist, dass man den Tag gemeinsam mit Gott reflektiert. Ja, die Übung heißt, wenn ich den richtigen Namen sage, wo steht es? Das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit. Das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit, das klingt schön. Bedeutet, ich setze mich abends hin und reflektiere in einer Viertelstunde, in einer halben Stunde, irgendwie sowas, anhand von 5 Punkten, kann man im Internet runterladen, Gebet der liebenden Aufmerksamkeit, ganz einfache Einführung. Und reflektiere gemeinsam mit Gott meinen Tag. Ich lege ihm das hin, was war. Und mal ganz neutral, ohne Wertung, lass mich von ihm mal reflektieren. Und gehe das mit ihm zusammen durch. Und das ist eine ganz tolle Erfahrung. Herzliche Einladung, es mal auszuprobieren oder vielleicht mal diese Zeit in deinen Alltag einzubauen, wo du anfängst, deinen Tag zu reflektieren. Mit Gott. Und genau das passiert ja hier in dieser Geschichte. Die beiden unterhalten sich miteinander, fangen an zu reflektieren und dann gesellt sich Jesus, der Auferstandene, direkt zu ihnen. Sie sind miteinander unterwegs. Verse 17 bis 19, den habe ich euch auch noch kurz mitgebracht. Da kommt Jesus und dann sagt er zu ihnen, worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? Da blieben sie traurig stehen und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte, bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen? Fragte Jesus. Ach, das ist spannend, wie Jesus es auch hören will. Er weiß doch schon, was passiert ist. Er weiß auch, was sie denken. Er weiß, über was sie sich unterhalten. Warum fragt er nach? Weil er möchte, dass wir es aussprechen. Weil er möchte, dass wir es mal rauslassen. Weil er möchte, dass wir anfangen, für uns zu reflektieren. Was ist denn das, was dich bewegt und beschäftigt? Wo kommt denn das her? Und weil er dann den Blick vielleicht ein bisschen lenken will für dich. Die Dinge zu sehen, wie sie in Wirklichkeit sind. Wie er sie sieht. Und da dürfen Emotionen da sein, die sind ganz ehrlich, die Jünger. Sie bleiben traurig stehen, steht extra drin. Die Emotion, die darf mit dabei sein. Und dann die Zweifel, die da mit sind. Vielleicht sogar ein bisschen Sarkasmus, der da rauskommt. Ja, bist wohl der Einzige, der nichts davon weiß, oder? Und das Schöne ist, Jesus kann damit umgehen. Er kann gut damit umgehen, mit diesen Dingen, die sich bei uns regen. Wo wir manchmal denken, oh, darf ich doch nicht Gott gegenüber. Doch, du darfst sauer sein. Du darfst Wut haben, du darfst zweifeln. Wenn es in deinem Herzen ist, dann ist es nämlich da. Und dir zu sagen, oh, ich darf das nicht, weil ich muss ja irgendwie christlich sein, dann hilft dir das überhaupt nicht. Im Gegenteil, dann machst du dein Herz zu. Dann machst du ein Schloss an die Tür und dann muss der eigentlich gerne rein will, leider draußen bleiben. Und das führt mich zu meinem zweiten Gedanken. Denn bei der ehrlichen Reflexion, bei brennenden Herzen, geht es eben auch darum, nicht bei den eigenen Wahrnehmungen, bei den eigenen Erfahrungen stehen zu bleiben, sondern es geht auch darum, mal den Mund zu halten und zuzuhören. Das ist der zweite Aspekt, zuhören. Hör einfach mal zu. Nachdem du reflektiert hast, nachdem du gesprochen hast, hör einfach zu. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das war etwa so meine Predigtlänge. Die Jesus da mit denen unterwegs war. Also das hat schon ein paar Minuten gedauert, bis er diesen heilsgeschichtlichen Plan durch das Alte Testament, was es damals ja nur gab, mit denen er erörtert hat und ihnen erklärt hat, was sich alles auf diesen Messias bezieht und was da alles passieren musste und warum das alles passieren musste. Das ist großartig, da steckt ganz viel roter Faden drin. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass was hier erstmal so ein bisschen klingt nach Kritik, ihr unverständigen Leute, dass das von Jesus gar nicht so kam, sondern dass Jesus das sehr einfühlsam gesagt hat. Dass Jesus sie sehr persönlich und sehr einfühlsam abgeholt hat, sehr liebevoll abgeholt hat. Und es ihnen, glaube ich, sogar gut tat, dass es da jemand mal anspricht. Ist es nicht so bei uns auch? Es gibt die Dinge, die sind uns unangenehm, die wollen wir eigentlich gar nicht so nach außen kehren. Die halten wir lieber für uns. Aber wie gut tut es denn, wenn da mal jemand kommt, der es anspricht? Und wir die Gelegenheit haben, darüber zu reden und es mal auszusprechen und es mal rauszulassen. Und ich glaube, genau das ist das, was Jesus hier tut. Hier steht, wie fällt es euch so schwer, das zu glauben? Aus dem Griechischen, wörtlich übersetzt, steht da eigentlich, warum sind eure Herzen so träge? Total spannend. Also wirklich der Begriff des Herzens kommt in dieser Aussage vor. Warum sind eure Herzen so träge? Und das zeigt etwas, finde ich, worum es Jesus geht. Es geht ihm nicht primär ums Wissen und ums Verstehen, sondern es geht ihm, sein Fokus sind unsere Herzen. Da, wo sich was regt. Da, wo was lebendig wird. Das, was unser Sein als Persönlichkeiten, unsere Identität ein Stück weit ausmacht. Und dann, nachdem er das angesprochen hat, nachdem er gesagt hat, oh, eure Herzen sind träge geworden, lasst uns denen mal ein bisschen Futter geben, lasst uns das Herz mal ein bisschen aufpäppeln, dann fängt er an, ihnen die gesamte Heilige Schrift zu erklären und diesen Weg, um den es geht. Hier im Zuhören regt sich etwas bei den beiden Jüngern, weil sie Jesus Zeit geben, weil sie Jesus einfach die Zeit geben, dass er zu ihnen sprechen kann. Und er erzählt ihnen das, was er auf dem Herzen hat. Er erzählt gar nicht das, wonach sie gefragt haben. Also sie haben ihn nicht gefragt, gesagt, Jesus, erzähl mir doch mal, jetzt erklär mir das doch mal, sondern Jesus hat ein gutes Gespür dafür, was es jetzt braucht. Jesus weiß das viel besser als wir selber manchmal, welchen Input wir brauchen. Und manchmal ist es ein ganz anderer, als wir erwartet hätten. Wir kommen mit einer Frage. Wir kommen mit einer Situation, wo wir gerne eine Lösung hätten. Ich kenne das aus meiner eigenen Geschichte nur zu gut. Du ringst mit einem Thema und dann reflektierst du und lässt mal alles raus und sagst, Gott, jetzt rede zu mir. Aber du hast irgendwie so eine Vorstellung davon, wie Gott jetzt reden müsste und wie er die Antwort auf genau deine Frage bringt. Und ganz oft fängt er ganz woanders an. Und manchmal denkst du dir, ja, was soll das jetzt? Vielleicht haben die Emmaus-Jünger das auch gedacht. Wo fängt er jetzt bei Mose an? Was soll das jetzt? Aber Jesus weiß genau, was für dein Herz gut ist. Er weiß genau, was dein Herz braucht, damit es wieder lebendig wird, damit es wieder Leidenschaft bekommt. Gib ihm Zeit. Hör einfach zu. Auch wenn du nicht gleich verstehst, warum er das jetzt zu dir sagt. Warum das jetzt das Anliegen ist, was du aufs Herz bekommst. Warum dieser Impuls dich nicht mehr loslässt. Warum dieser eine Bibelvers dich ständig beschäftigt. Dieses Lied in meinem Kopf ist. Gib ihm die Zeit, gib ihm den Raum. Und halt es einfach mal aus, auch wenn du es nicht verstehst. Zuhören. Hier im Zuhören regt sich was, auch wenn sie es noch nicht einordnen können. Auch wenn sie noch nicht erkennen, dass es Jesus ist, der zu ihnen redet. Das, worum es ja eigentlich irgendwie geht in dieser Story. Denn ich glaube, es fehlt noch was. Es fehlt noch ein ganz wichtiger Schritt, den es braucht. Und ganz ehrlich, ich glaube, das ist bei uns auch ganz oft so. Vielleicht gibt es sogar Leute unter uns, die seit ganz vielen, vielen Jahren zuhören, Predigten anhören, regelmäßig die Bibel lesen, Gott Raum geben, zu ihnen zu sprechen. Und sie bleibt trotzdem an dieser Stelle stehen, wo sie sagen, oh ja, ich habe da was gehört, ich habe was bekommen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es fehlt noch was. Und das ist dieser nächste Punkt, den ich euch gerne zeigen möchte. Der dritte Punkt. Bitte Jesus hinein. Bitte Jesus hinein. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleibt doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Jesus drängt sich nicht auf. Jesus weiß, was er will. Er will mit rein. Aber er drängt sich nicht auf. Er sagt nicht, ach bitte, lasst mich doch rein. Ich brauche doch irgendeine Unterkunft. Das wäre doch so schön, wenn ich bei euch bleiben könnte. Er wartet. Er wartet, dass die Jünger sagen, komm doch rein. Bleib doch hier. Komm in mein Haus. Bei uns heute wäre es vielleicht eher, komm in mein Herz. Ui, ich habe ja gar nicht aufgeräumt. Will ich das überhaupt? Kannst du morgen wieder kommen? Wäre doch auch okay. Guck mal in meinem Terminkalender. Vielleicht habe ich noch ein Zeitfenster für dich, wo wir einen Termin ausmachen können. Oder wir treffen uns irgendwo an einem neutralen Ort. Da gibt es so eine Schenke, die Straße runter. Können wir morgen weiterreden, oder? Nein, komm rein. Komm in mein Haus. Komm in mein Herz. Wir haben oft Angst vor der Unaufgeräumtheit in unserem Innern. Ja, das gilt sowohl, wenn wir hier irgendwie Gäste einladen, ich glaube aber auch für unser Herz, da jemanden reinzubitten in unser Chaos. Aber Jesus will genau dahin. Jesus kennt dein Chaos, sowieso. Und das erwartet darauf, dass du ihn hineinbittest, weil er Frieden schenken will. Es gibt so manche Bibelstellen, ich weiß nicht, vielleicht hast du die gehört in deiner Vergangenheit, wenn du schon länger christlichen Glauben unterwegs bist, die einen manchmal davon abhalten können. Ja? Da gibt es zum Beispiel eine Bibelstelle, die steht im 1. Korintherbrief, da heißt es, denn Gott ist kein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Oh, ich muss erst Ordnung machen. Ich muss mein Leben erst in Ordnung bringen, damit Gott mit seinem Frieden zu mir kommen kann. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist nicht das, was Paulus hier meinte, als er das geschrieben hat. Sondern er meinte, da wo du Gott mit reinlässt, da, wo er mit reinkommt, da entsteht Frieden. Selbst im Chaos, selbst in der Unordnung. Das Gleiche gilt für die Angst. Ja? 2. Thessalonicherbrief. Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Besonnenheit und der Liebe. Ja, natürlich, das ist sein Geist. Bedeutet das, wenn du dich fürchtest, hast du den Geist Gottes nicht? Falscher Umkehrschluss. Er möchte hineinkommen mit seinem Geist in deine Furcht, um Frieden zu bringen, um Kraft zu bringen, um mit dir zu reflektieren, Besonnenheit zu kriegen, dass du nicht aus der Emotion heraus, aus der Angst heraus handeln musst. Bitte Jesus hinein. Ich glaube, Gott ist nicht so sehr daran interessiert, dass wir uns irgendwie sonntags hübsch machen für ihn. Und ja, den Schein wahren, wenn wir hier so zusammenkommen. Und das ist auch gut. Ich finde es schön, sich auch sonntags ein bisschen hübsch zu machen. Das ist ein Ausdruck von Ehre, von Wertschätzung. Das darf sein. Das ist gut. Aber es geht Jesus nicht um die Äußerlichkeiten. Und er will auch nicht nur sonntags bei uns rein dürfen, wenn wir den Raum schön geputzt haben und alles vorbereitet ist. Sondern er will in deinem Alltag an deinem Tisch sitzen. In den Situationen, wo ganz ungefiltert alles auf den Tisch kommt. Da will er dabei sein. Da will er hineinkommen und seinen Frieden hineinbringen. Und dann geschieht was. Dann geschieht etwas an diesem Tisch. Und das ist der vierte Punkt. Entdecke die Gnade. Entdecke die Gnade, die von ihm ausgeht. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Sie erkennen. Und dieses Erkennen ist nicht gleichzusetzen mit Verstehen. Das ist es nicht. Die verstehen da auch immer noch nicht alles danach. Ja, deswegen haben sie auch das Bedürfnis, loszugehen und das irgendwie weiterzugehen. Aber sie erkennen ihn. Und Erkennen ist im hebräischen Kontext immer etwas Ganzheitliches. Erkennen findet nicht nur hier statt. Das ist ein Teil davon. Ja? Manches müssen wir auch verstehen. Deswegen legt Jesus ihnen auch die Schrift aus. Deswegen ist es gut, dass wir Bibel lesen, weil wir uns mit diesen Geschichten, auch mit diesen Worten auseinandersetzen sollen, dass sie arbeiten. Aber das Erkennen findet eigentlich woanders statt. Erkennen hat ganz viel mit Beziehung zu tun im hebräischen Kontext. Ja? Unsere Herzen schwingen miteinander, könnte man auch sagen. Da ist eine Vertrautheit, die da entsteht. Und das passiert hier. Und sie merken es. Und sie werden ergriffen. Und sie werden berührt. Und sie merken dann in ihrer Reflexion, eigentlich hat unser Herz ja vorher schon gebrannt. Wir wussten nur nicht so genau, warum. Wir konnten es nicht einordnen, was sich da in uns regt. Aber jetzt haben wir es erkannt. Und jetzt können wir losgehen mit der Hoffnung, von der Beate gesprochen hat. Mit diesem Frieden, der da drin liegt. Auch wenn noch unklar ist, was das bedeutet. Jesus ist auf einmal wieder weg. Er bricht das Brot mit ihnen und dann ist er auf einmal nicht mehr da. Ja, und jetzt? Was sollen wir machen? Es war ja nicht so, als hätte er ihnen einen Fahrplan dagelassen, wo genau drinsteht, was als nächstes kommt, was sie als nächstes tun haben. Ja, er war immer noch gekreuzigt worden. Und irgendwie war er auferstanden, aber was heißt es denn jetzt? Wie geht es denn jetzt weiter? Aber das ist gar nicht so wichtig in dem Augenblick, wo das Herz brennt. Es ist gar nicht so wichtig in dem Augenblick, wo du ergriffen bist von dem, was Jesus für dich getan hat, von dem, wer er für dich ist, von seiner Herrlichkeit. Die Gnade Jesu oder die Gnade Gottes, die in Jesus Christus zu uns kommt, was wir dann auch in 2 Wochen feiern, hoffentlich gebührend feiern. Was hier symbolisiert ist, auch in der Art und Weise, wie Jesus mit den Jüngern das Abendmahl feiert, ja nochmal. Ja, die erinnern sich daran, was er da gemacht hatte mit den Jüngern und wie er das Brot brach und die Art und Weise. Und er symbolisiert ja, dass ich gebe mich hin für euch, mein Leib und mein Blut, damit ihr immer in dieser Nähe zu mir sein könnt. Damit es eben nicht nur so ein Augenblick des Himmels in deinem Leben ist, wo du auf einmal merkst, Mensch, Jesus ist diese Wegstrecke mit mir gelaufen und hat mir irgendeine Erkenntnis geschenkt und dann ist es wieder weg und jetzt muss ich wieder alleine klarkommen, sondern es ist diese Tür, die aufgeht, wo Jesus sagt, du kannst in dieser Gemeinschaft sein. Du musst deine Wegstrecken nicht alleine gehen. Ich bin da. Du wirst nicht alles kapieren. Es wird nicht immer alles glatt laufen. Aber ich bin da. Und ich bin so viel größer. Du darfst frei sein von diesem Gefängnis. Die Jünger sind befreit zu erkennen. Sie sind befreit zu gehen. Sie sind befreit zuzulassen. Und als sie das spüren, Da kommt dieser Ausspruch, blenden euch nochmal ein, diesen Vers 32. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete? Und dann laufen sie los und gehen weiter mit dieser Erfahrung. Ich wünsche uns das so sehr, dass wir genau diese Erfahrung machen. Dass es nicht so ein Hangeln ist, so gefühlt von Gottesdienst zu Gottesdienst, um irgendwie mit dem Alltag klarzukommen, sondern dass dieses Feuer, was in uns brennt, durch die Begegnung mit dem Auferstandenen, uns diese Dynamik gibt, uns in Bewegung bringt. Und dass wir uns eher mal wieder zur Ruhe zwingen müssen und zu sagen müssen, nee, jetzt sind wir einfach nur mal da, jetzt hören wir einfach wieder zu, jetzt kommen wir einfach wieder in deine Gegenwart. Jesus hat gesagt, Lukas 12, der Menschensohn, der spricht über sich selbst, also der Messias, ist gekommen, um ein Feuer anzuzünden auf der Erde. Ich wünschte, es würde schon brennen, hat er da gesagt. Und ich glaube, das wünscht er sich immer noch, dass dieses Feuer brennt. Nicht irgendwo auf dem hohen Berg, wo alle staunend von unten davor stehen, sondern in unseren Herzen. Ein Feuer in unseren Herzen, was aus Liebe übertragen wird. Ich musste bei diesen vier Punkten tatsächlich innehalten. Ich hatte die schon geplant am Donnerstag und dann kam dieser Vortrag von Ignatius von Loyola, den ich schon erwähnt hatte. Und ich saß da und dachte, ach spannend, weil diese geistlichen Übungen von Loyola, die haben vier Phasen, diese Exerzitien. Ich habe euch die mal mitgebracht, so grob eingeblendet. Die vier Phasen dieser geistlichen Übungen sind erstens die Krise. Da geht es darum, den Blick auf mein eigenes Leben zu kriegen. Reflexionsphase, könnte man sagen. Die zweite Phase ist Nachfolge, auf Jesus zu blicken. Aus meiner Sehnsucht, aus meiner Bedürftigkeit heraus, Jesus wahrzunehmen und ihm hinterherzugehen und zu sehen, wie er den Menschen dient, wie er den Menschen begegnet. Die dritte Phase ist die Leidensphase. Da geht es darum, den Blick auf die Passion Jesu zu legen. Mitzuleiden. Mitzuleiden und zu erkennen, ich sage bewusst nicht verstehen, sondern zu erkennen, was er getan hat, durch welche Tiefen er gegangen ist. Und die vierte Phase ist dann die Verherrlichung, mit dem Blick auf die Auferstehung Jesu. Und ich musste irgendwie schmunzeln, also schaut euch das gerne mal an, ich lade euch ein, ich habe mir vorgenommen, sag's vielleicht mal so, mich diese Exerzitien mal ein bisschen genauer auseinander auf den Weg zu machen. Und ich finde das so schön, dass ausgerechnet jetzt in diesen letzten Monaten da so eine Verbindung zum geistlichen Zentrum Niederweisel entstanden ist. Und der Johannes ja auch hier war zum Predigen auch schon. Und ich lade euch ein, da gibt es immer wieder auch Angebote, solche Übungen mal zu machen. Da ist ganz viel Stille drin. Es ist ganz viel Meditatives, würde man sagen, wo du allein mit Gott unterwegs bist und dich dem mal aussetzt. Und gerade in der Hektik unseres Alltags, gerade in dem Trubel unserer Zeit, in der Geschwindigkeit, in der wir leben, sind diese Auszeiten, glaube ich, ganz, ganz wertvolle Bausteine. Und es liegt vor der Tür, also schaut da gerne nochmal nach. Ich glaube, dass diese Phasen oder solche geistlichen Übungen sind für ein brennendes Herz. Und wenn du das Gefühl hast, man irgendwie ist das Feuer nicht mehr so ganz so da, wie es mal da war. Irgendwie brennt die Leidenschaft für Jesus in meinem Innern nicht mehr so groß. Dann lade ich dich ein, dich mal auf den Weg zu machen. Oder immer wieder auf den Weg zu machen. Das Ziel ist es nicht, da irgendwie so eine Auszeit zu haben, wo dann alles drin ist, sondern das Ziel ist es, Dinge zu üben, damit sie in meinem Alltag präsent werden. Damit sie in meinem Alltag da sind. Und ich ganz selbstverständlich darauf zurückgreifen kann. Training. Ja, alle anderen Dinge, die wir so machen, ist auch trainen. Wir trainieren, ob das im Sport ist, ob das bei der Musik ist oder was auch immer du machst. Du trainierst die Dinge, damit du sie abrufen kannst, ohne groß darüber nachzudenken. Damit sie ganz automatisch da sind, verinnerlicht sind. Und vielleicht fängst du einfach beim ersten an. Die vier Punkte von heute waren Reflexion, Zuhören, Jesus hineinbitten und Gnade entdecken. Ich weiß nicht, wo du stehst, weiß nicht, was genau für dich dran ist, aber das ist das Schöne, dass Jesus auch mit dir spricht und dir das vielleicht jetzt sogar sagt oder gleich oder im Laufe des Tages oder heute Abend, wenn du bei der Reflexion anfängst und sagst, Jesus, lass uns diesen Tag nochmal angucken. Lass uns mal reflektieren, was heute war, welche Begegnungen, welche Situationen. Und dann starte mit ihm auch in die neue Woche. Dann starte mit ihm in den neuen Tagen und sage, und richte meinen Blick auch auf das, was dir wichtig ist, was vor mir liegt. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir von Herzen. Ich danke dir, dass du nicht nur den 12 begegnet bist nach deiner Auferstehung. Weil das so mutmachend ist, dass da zwei Jünger, die irgendwie sonst gar nicht in diesen großen biblischen Wundergeschichten aus den Evangelien irgendwie vorkommen, dass die jetzt auf einmal in dieser Geschichte im Fokus steht. Und dass du ihnen dieses brennende Herz schenkst. Dass du dich ihnen zuwendest. Dass du ihre Not kennst, ihre Fragen. Dass du dich mit ihnen auf den Weg machst. Dass du wartest, hereingebittet zu werden. Und dass du dann etwas schenkst, was in Gang bringt, was in Bewegung bringt. Nachdem ich mich zumindest sehne, und ich glaube ganz viele auch, so ein Berührtsein im Herzen. Hoffnung, Befreiung, Frieden. All das ist bei dir zu finden, Herr. Und es ist grundfasziniert von dir zu sein, weil du eben die Grenzen dieser irdischen Welt, in der wir leben und die uns oft bedrängen, überwunden hast. Am Kreuz von Golgatha. Du bist der Auferstandene und du bist hier mitten unter uns. Jesus, und wenn du willst, dann sprich. Sprich zu uns. Liebevoll. Ganz individuell. Weil du weißt, was wir auf dem Herz haben.